kommt nun doch wieder Schuldenunion, neue Milliarden für Ukraine-Krieg, neuer Terroranschlag in Mannheim, Auto rast in Menschenmenge, umfassende Aufarbeitung, nun empfiehlt Kennedy die Masernimpfung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. CDU-Chef Friedrich Merz will neue Schulden für den Ukraine-Krieg aufnehmen. Dazu will er am kommenden Montag eine Sondersitzung abhalten. Bereits die Ankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer über die Entsendung britischer Truppen in die Ukraine hatte auf den Auftakt einer neuerlichen europäischen Schuldenunion hingewiesen. Damit würde eine enorme Aufrüstung der EU-Staaten in Milliardenhöhe erfolgen. Bereits die Brüsseler Denkfabrik European Policy Center hatte einen gemeinsamen Fördertopf zur Kriegsfinanzierung gefordert, wie auch der französische Präsident Emmanuel Macron. Als Vorbild soll dabei die Corona-Schuldenunion dienen, nach der beteuert worden war, nie mehr europäische Gemeinschaftsschulden aufnehmen zu wollen. Doch Olaf Scholz hatte bereits gefordert, zur Unterstützung der Ukraine eine haushaltspolitische Notlage zu beschließen. Aktuell plane Deutschland seine Aufrüstung und die Ukraine-Hilfen durch die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von 400 Milliarden Euro zu finanzieren. Der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Homburg kommentiert das wörtlich auf X. Schwarz-Rot will mehrere Sondervermögen, ist gleich Schulden, von vielen 100 Milliarden. Bei einer Rekordabgabenbelastung Vertrauensverlust pur. Auch der Autor Patrick Barb äußerte gegenüber auf 1 die Befürchtung, dass nun nach dem Rückzug der USA wohl die EU den Ukraine-Krieg finanzieren werde.
Und sie wird darauf drängen, dass die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen wird, dass die Europäer die Kosten des Krieges, aber auch die Kosten des Wiederaufbaus bezahlen werden.
Am heutigen Montag ist in Mannheim ein schwarzer Wagen in eine Menschenmenge in der Fußgängerzone direkt vor einem Einkaufszentrum gerast. 25 Personen wurden verletzt, davon 15 schwer. Mindestens 2 Personen sollen laut Informationen bis zum Redaktionsschluss ums Leben gekommen sein. Der mutmaßliche Terrorfahrer konnte kurz nach der Tat verhaftet werden. Auf Augenzeugenvideos sind Schüsse zu hören. Beobachter gehen zum derzeitigen Zeitpunkt von einem weiteren Terroranschlag aus. Tatsächlich hatte der Islamische Staat nur wenige Tage davor zu Anschlägen mit Fahrzeugen aufgerufen. Vor knapp 8 Monaten, am 31. Mai 2024, wurde der Polizist Rowan Lau in Mannheim von einem Afghanen mit einem Messer getötet. Kurz vor Weihnachten war es in Magdeburg bei einem Weihnachtsmarkt zu einem islamistischen Anschlag gekommen, im Januar in Aschaffenburg und im Februar in München. Nun dürfte der islamistische Terror erneut in Mannheim zugeschlagen haben. Am heutigen Montag traf sich zum zweiten Mal der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Dabei sollen die Hintergründe zur Terrorfahrt geklärt werden. Doch die Sitzung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auf 1 wollte wissen, wieso der U-Ausschuss hinter verschlossenen Türen stattfindet. Eine Sprecherin der Landtagsverwaltung erklärte, dass in Sachsen-Anhalt U-Ausschüsse generell nicht öffentlich stattfinden, so keine Beweisaufnahme erfolge. Dennoch sorgte das Vorgehen für Kritik, denn die Untersuchung sollte auch das Handeln der beteiligten Behörden klären, die vor der Tat mehrfach Kontakt mit dem Terroristen Taleb A gehabt hatten. Insgesamt sollen im Laufe der Untersuchung bis zu 150 Zeugen befragt werden. Doch erste Ergebnisse dürften erst im Dezember dieses Jahres bekannt werden. Nach medialer Panik in den USA wegen 146 Masernfällen empfiehlt nun ausgerechnet der impfkritische US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Injektion. Wörtlich schrieb er in einem Gastbeitrag auf Fox News: Impfstoffe schützen nicht nur einzelne Kinder vor Masern, sondern tragen auch zur Immunität der Gemeinschaft bei und schützen diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Dabei hatte Kennedy angekündigt, Impfstoffe umfassend untersuchen zu wollen. Zudem gibt es seit Jahrzehnten Hinweise darauf, dass gerade erst die Impfung Masern hervorruft. So war die Krankheit nahezu ausgerottet, bis zum Einsetzen der Impfungen. Vor diesen sogenannten Impfmasern hatte etwa auch Kinderarzt und Impfexperte Dr. Alexander Konietzky im Interview mit Elsa Mittmannsgruber gewarnt. Doch in den USA hatten die Mainstream-Medien die aufgetretenen Masernfälle als politische Waffe genutzt und Kennedys impfkritische Rhetorik für den Ausbruch verantwortlich gemacht. Ein Kind war verstorben. Wird Kennedy nun tatsächlich die Rolle aufarbeiten, die Impfungen für den Ausbruch von Masern spielen? Eine mRNA-Injektion gegen Masern steht jedenfalls bereits in den Startlöchern. Und auch Bill Gates finanzierte jüngst die Entwicklung eines Masernimpfstoffs zur Selbstverabreichung. Ohne Nadeln. Die Medizinrechtlerin Beate Bahner kommentiert jedenfalls wörtlich: Die angebliche Gefährlichkeit der Masernkrankheit gehört zu den großen Lügen der Pharmaindustrie und der gekauften Medizin. Was genau führt zum massiven Anstieg von Turbokrebs nach der Covid-Injektion? Das hat auf einst den Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. Dr. Christian Fierla gefragt. Laut dem Arzt handle es sich um einen enormen Anstieg sämtlicher Krebsarten, der
von den Ärzten als extrem bedrohlich auch empfunden und wahrgenommen wird. Die Erklärung dafür ist eben ein geschwächtes Immunsystem. Und wenn man sich den Zeitverlauf ansieht mit der Corona-Injektion, mit der mRNA-Injektion und wenn man sich den Wirkmechanismus dieser mRNA-Injektion vor Augen hält, dann ist das auch naheliegend und beinahe erwartbar gewesen, dass die mRNA-Injektion eben zu einer autoimmunen Erkrankung führt. Sie führt dazu, darüber hinaus auch noch zu einer Schwächung oder Zerstörung der elastischen Fasern. Also Menschen altern dann relativ schnell und diese elastischen Fasern spielen auch eine große Rolle dann in den Blutgefäßen. Und diese Menschen haben dann vermehrt platzen diese Blutgefäße, das sind diese sogenannten Aneurysmen. Und als dritter wichtiger Befund noch nach dieser Corona-Impfung ist, dass eben nicht nur das Spike-Protein gebildet wird, sondern häufig werden auch funktionslose oder dysfunktionelle Proteine, Eiweiße gebildet. Und die werden dann im Körper abgelagert. Man kann sich das so vorstellen wie ein gekochtes Hühnerei. Und das Eiweiß, das sind dann eben Proteine, die nicht funktionell sind und die dann im Körper irgendwo abgelagert werden. Also es kommt da zu einer vielschichtigen Schädigung des Körpers und von Körperfunktionen, unter anderem eben auch auf das Immunsystem. Und das wäre ein möglicher Erklärungsmechanismus für diese sehr auffälligen Verläufe im Krebsgeschehen, also nicht nur die, wie schon erwähnt, nicht nur eine Zunahme an Krebs, sondern auch darüber hinaus eine Entwicklung, die sehr bedenklich ist an mehrfachen multiplen Krebsformen, schnelleren Verläufen, jüngere Alter und das von Ihnen erwähnte dann, dass die Menschen auch nicht so lange leben.
Impfschäden, Geburteneinbruch, Genspritzen. Wozu die Pläne der WHO konkret führen könnten, das wurde am Wochenende in der Schweiz diskutiert.
Winterthur in der Schweiz. Hier fand auch dieses Jahr wieder das WHO-Symposium mit zahlreichen Vorträgen, Organisationen und Teilnehmern statt. In diesem Jahr sprachen renommierte Ärzte, Juristen, Aktivisten und Wissenschaftler über den Einfluss und die Folgen der WHO-Vorhaben. Besonders die Verbrechen der Corona-Zeit und deren Aufarbeitung standen im Fokus. Der Gesundheitsökonom Professor Konstantin Beck thematisierte den massiven Geburteneinbruch in vielen westlichen Ländern. Doch was ist der Grund dafür?
Also der jüngste Grund ist ziemlich sicher die Impfung, weil er in der Hälfte der Länder, die wir angeschaut haben in Europa, genau 9 Monate nach der Impfkampagne einsetzt. Also von allen Nebenwirkungen von Corona ist das die offensichtlichste und die folgenschwerste, oder?
Welche Gefahren könnten durch den Pandemievertrag drohen? Kritiker fürchten eine Ausweitung der WHO-Befugnisse mit drastischen Folgen für die nationale Souveränität und Meinungsfreiheit. Journalist und Autor Dr. Philipp Gut warnte vor diesen rasant fortschreitenden Entwicklungen.
Sondern komme ich vor allem natürlich auf die Informationspolitik, auf Zensur, Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit zu sprechen. Die WHO will das ganz stark eingrenzen. Ihr Generaldirektor hat gesagt, man müsse aggressiver gegen kritische Meinungen vorgehen, eine Kampfansage. Hier wird ein Zensur- und Unterdrückungsapparat aufgebaut, der jeder freien Gesellschaft, jeder Demokratie eigentlich widerspricht.
Der Facharzt Ralf Tillenburg hat sich auf die Behandlung von Covid-Impfschäden spezialisiert.
Die sind ganz vielfältig. Da gibt es Patienten, die haben nur leichte Beschwerden. Es gibt Patienten, die aber ganz massive Beschwerden haben, bis zur kompletten Bettlägerigkeit. Die können noch 10 Minuten am Tag aufstehen. Und da gibt es eine ganze Menge dazwischen. Es gibt Schmerzpatienten, die starke, unheilbare oder untherapierbare Schmerzen haben.
Impfschäden, Gentechnik, der massive Einfluss der Pharmaindustrie und die zunehmende Zensur waren zentrale Diskussionspunkte des Symposiums. Die Debatte zeigt, dass Vertrauen in internationale Institutionen wie die WHO schwindet. Doch wie geht es nun weiter? Während etwa die USA und weitere Länder den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation planen, will diese ihren Einfluss und Zensurmaßnahmen in den Staaten verschärfen. Könnte entsprechender Widerstand bei den nationalen Parlamenten die autoritären Pläne der WHO auch hierzulande noch verhindern?
Und auch in Berlin regte sich am heutigen Montag Widerstand gegen den geplanten WHO-Pandemievertrag. Vor der WHO-Zentrale in Berlin protestierte die Aktivistengruppe namens Schneemenschen. Etwa 20 Personen versammelten sich vor dem Gebäude in der Prinzessinnenstraße und hielten mit Schildern einen stillen halbstündigen Protest ab. Auf eins wurden exklusive Bilder der Aktion zugespielt. Die Organisatoren betonten gegenüber unserem Sender schriftlich, Zitat, die Aktion zum jetzigen Zeitpunkt war uns besonders wichtig, weil der Pandemievertrag am 19.09.2025 automatisch in Kraft tritt, wenn der Bundesrat kein Veto einlegt. Am heutigen Montag wurde die neue Regierung in Österreich von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt. Doch bereits am Samstag hatte sich gegen die Austro-Ampel-Proteste auf der Straße formiert. Mehr als 1000 Demonstranten folgten dem Aufruf des Aktivisten Martin Rutter und versammelten sich vor dem Parlament. Anschließend zogen diese lautstark über die Wiener Ringstraße. Gegenüber auf 1 betont Martin Rutter die aus seiner Sicht erfolgreiche Mobilisierung und kritisiert das Verschweigen der Demonstration durch die Systemmedien. Doch das zeige das Zitat, der Begriff Systemmedien und die vielfach kritisierte Abhängigkeit von Regierungsgeld keine Verschwörungstheorie, sondern Verschwörungsrealität sei. Am Samstag, den 5. April, plant Rutter bereits die nächste Demonstration, die sich schwerpunktmäßig gegen die geplanten Pensionskürzungen richten soll. Rutter so wörtlich, diese Diktatur gegen den Wählerwillen, gegen die Wünsche des Volkes und zum eigenen Vorteil muss enden. Doch nicht nur in Wien gingen die Menschen am Wochenende auf die Straße. Auch in Süd- und Osteuropa demonstrierten empörte Bürger in Scharen gegen ihre Regierungen. Den Auftakt bildete Rumänien. In Bukarest strömten Zehntausende Menschen auf die Straße, um die Wahlzulassung für den kurzzeitig verhafteten Präsidentschaftskandidaten Kalin Ceausescu zu fordern. Und auch Serbien kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Hier nehmen vor allem junge Menschen den tragischen Zusammenbruch einer Bahnhofshalle zum Anlass, um gegen die allgegenwärtige Korruption im Land zu protestieren. Und in Griechenland sollen allein in der Hauptstadt Athen 170.000 Menschen einem Protestaufruf gefolgt sein. Die Bürger erinnerten an die Zugkollision von Tempi, bei der vor 2 Jahren 57 Personen ums Leben kamen. Auch hier prangen die Demonstranten Korruption der Regierung als Unglücksursache an. Trotz des Machtwechsels in Syrien und der relativ stabilen Taliban-Herrschaft in Afghanistan werden monatlich weiterhin tausende Asylanträge aus diesen Ländern gestellt. So registrierte das deutsche Innenministerium im Januar 2025 insgesamt über 16.500 Asylanträge, davon mehr als 4.600 von Syrern und über 2.100 von Afghanen. Ähnlich in Österreich. Dort wurden im selben Zeitraum insgesamt 2000 Asylanträge gestellt, jeweils knapp 630 kamen von Syrern bzw. Afghanen. Abschiebungen in diese Länder finden hingegen kaum statt. In Deutschland startete vergangenes Jahr der erste und bislang letzte Abschiebeflug nach Afghanistan mit 28 Insassen. In Österreich wurden zwischen 2017 und 2023 lediglich etwa 700 Afghanen abgeschoben. In den offiziellen Statistiken scheinen für das Vorjahr keine Abschiebungen von afghanischen Staatsangehörigen und lediglich 39 von Syrern auf. Die ungarische Rechtspartei Mihos Ang, unsere Heimat, steht in Opposition zur Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Dies zeigte sich unter anderem in der Corona-Politik. Mihos Ang hatte Orban vorgeworfen, sich der WHO-Agenda zu unterwerfen. Der Vorsitzende der noch jungen Partei, Laszlo Toroczkai, warnt vor der Gefahr einer Beeinflussung der nächsten Parlamentswahl. Doch nicht nur durch die Regierung, sondern auch durch den globalen Tech-Konzern Meta, also Facebook. Das Unternehmen zensiere nach wie vor den politischen Meinungsstreit in Ungarn, sagte Toroczkai im Exklusivinterview mit Auf 1.
Meta dominiert das politische öffentliche Leben durch Facebook und Instagram, insbesondere durch Facebook. In Ungarn nutzen etwa 90% der Menschen Facebook. Und auf dieser Plattform wurde seit 6 Jahren nicht nur meine Seite gelöscht, sondern ich kann nicht einmal meinen Namen verwenden oder ein Foto von mir hochladen. Ich wurde sozusagen als gefährliche Person eingestuft und ohne jegliche Erklärung gesperrt.
Tehát ez az egyetlen egy ilyen, amiről én tudok, hogy egy parlamenti párt frakció vezetőjének.
Das war ein erheblicher Nachteil für unsere politische Bewegung in Ungarn. Ich habe bereits Teile eines Rechtsstreits gewonnen. Es gibt ein Gerichtsurteil, das Meta dazu verpflichtet, die Instagram-Seite innerhalb der nächsten 15 Tage wiederherzustellen. Es sind jedoch bereits 2 Jahre vergangen und Meta hat sie aufgrund verschiedener angeblich technischer Probleme nicht wiederhergestellt. Das ist offensichtlich eine zynische Reaktion von Meta. Dies ist der eigentliche Eingriff in die Wahlen, den das amerikanische Unternehmen Meta in Ungarn vornimmt. In Ungarn ist der schwerwiegendste Eingriff von außen, also der Eingriff von Meta.
Laut Laszlo Toroczkai befindet sich Europa derzeit in einer existenziellen Gefahr, denn gleich 2 Angriffswellen würden den Kontinent treffen. Wie es dennoch gelingen könne, die europäischen Völker zu retten, erklärt der Vorsitzende von Mihos Ang im Exklusivinterview auf www.auf1.tv. Weitere wichtige Nachrichten erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
In der US-Regierung werden Stimmen für einen Austritt des Landes aus der NATO und den Vereinten Nationen laut. Eine entsprechende Forderung erhob nun der republikanische Senator Mike Lee. Auch Präsidentenberater Elon Musk teilte zustimmend einen entsprechenden Tweet. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Till Steffen will erneut ein Verbotsverfahren gegen die AfD mitinitiieren. Dies bleibe unser Ziel, sagte er gegenüber der ARD. Im bisherigen Parlament hatte ein entsprechender Antrag keine Mehrheit gefunden und wurde vom neuen Bundestag nicht weiterverfolgt. Israelische Lobbyisten versuchen offenbar, die weitere Präsenz der russischen Armee in Syrien zu erreichen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Moskau solle demnach ein Gegengewicht zur pro-türkischen Führung in Damaskus bleiben. Das Verhältnis zwischen Israel und der Türkei gilt als angespannt. Die Stahlproduktion in der Europäischen Union ist in den vergangenen Jahren um fast 25% eingebrochen. Dies wurde am Rande eines informellen Treffens von 7 europäischen Wirtschaftsministern bekannt. Grund seien vor allem die gestiegenen Energiepreise, aber auch ein verstärktes Angebot aus anderen Regionen. Die russische Regierung macht eine Rohstoffkooperation mit den USA offenbar von einer politischen Lösung des Ukraine-Krieges abhängig. Dies deutete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Fernsehinterview an. Dabei verwies er vor allem auf das Interesse von US-Unternehmen an seltenen Erden.
Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat mit einem Kurzvideo für Empörung in den sozialen Medien gesorgt. In dem auf TikTok veröffentlichten Clip sind Ministeriumsangestellte zu sehen, die zu Rapmusik tanzen. Dazu wird der Satz eingeblendet, das Finanzamt auf dem Weg, um deine Nachzahlung abzuholen. Nutzer kommentieren das Video etwa wörtlich, bezahlt der Steuerzahler Videos, in denen es sich so über selbige lustig gemacht wird? Mittlerweile hat das Finanzministerium das Video gelöscht. Seine Werbestrategie verteidigt es allerdings auch weiterhin. In einer Stellungnahme heißt es, Zitat, grundsätzlich gehen wir in unserer TikTok-Kommunikation auch selbstironisch mit uns um und versuchen, Steuer- und Finanzthemen unterhaltsam zu kommunizieren. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf stuft einen Karnevalswagen, der die AfD-Chefin Alice Weidel mit einem Hakenkreuz zeigt, als rechtlich unbedenklich ein. Das erklärte deren Pressesprecherin gegenüber auf 1. Wörtlich sagte sie, Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten liegen nach dieser Prüfung nicht vor. Der fragliche Wagen soll heute auf dem Rosenmontagszug in Düsseldorf teilnehmen. Er zeigt ein Lebkuchenhaus, aus dem Alice Weidel 2 Erstwählern ein Hakenkreuz überreicht. Besonders brisant, nach Angaben der Rheinischen Post hatte der gebührenfinanzierte Westdeutsche Rundfunk eine sechsstellige Summe bezahlt, um den Mottowagen vorab zeigen zu dürfen. Der bekannte Satiriker Tim Kellner forderte daraufhin auf Ex ein, Zitat, Ermittlungsverfahren gegen den WDR wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole. Den Eingang von Strafanzeigen konnte die Staatsanwaltschaft unserer Redaktion gegenüber hingegen nicht bestätigen, da, Zitat, die Staatsanwaltschaft heute wegen Rosenmontag geschlossen ist. Der einsamste Biber der Schweiz muss nun seine Tage nicht mehr allein verbringen. Pünktlich mit den steigenden Temperaturen hat nun ein Weibchen den Weg zum Dauersingle gefunden, der die letzten 8 Jahre allein im Oberengadin verbracht hatte. Nun rechnen lokale Behörden mit einer raschen Zunahme der Biberpopulation. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.